Heute Morgen predige ich über Jeremia, Kapitel 20, Vers 7 bis 13. Jeremia 20, Vers 7 bis 13. Sagt der Prophet Jeremia: Du hast mich betört, o Herr, und ich habe mich betören lassen. Du bist mit Gewalt über mich gekommen und hast obgesiegt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet meiner. So oft ich rede, muss ich aufschreien. Gewalt, Unrecht muss ich rufen. Denn das Wort des Herrn ist mir zur Schmach und zum Hohn geworden den ganzen Tag. Sage ich mir aber, ich will seiner nicht mehr gedenken, will nicht mehr reden in seinem Namen, dann wird es in meinem Herzen wie brennendes Feuer verhalten in meinem Gebein. Ich mühe mich ab, es zu tragen und vermag es nicht. Viele schon hörte ich zischeln, welch ein Grauen ringsum. Zeigt ihn an, so wollen wir ihn anzeigen, ihr, seine Vertrauten alle, belauert ihn. Vielleicht lässt er sich betören, dass wir seine Herr werden und uns an ihm rächen. Aber der Herr ist mit mir wie ein furchtbarer Held. Darum werden meine Verfolger zu Fall kommen und nichts vermögen. Sie werden schmählich zu Schanden, weil es ihnen nicht glückt, in ewiger, unvergesslicher Schmach. Der Herr der Heerscharen prüft den Gerechten. Er sieht Nieren und Herz. Noch werde ich deine Rache an ihnen sehen, denn dir habe ich meine Sache anheimgestellt. Singe dem Herrn, Lob preis den Herrn, denn er hat das Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter errettet. Hier ist ein Mann in einer sehr schwierigen Lage und er überlegt, ob er die Sache mit Gott nicht an den Nagel hängen soll. Ich bin sicher, dass wahrscheinlich fast jeder unter uns, der die Sache mit Gott überhaupt kennt, der Jesus kennt, das schon einmal überlegt hat, ob er nicht in irgendeinem Zusammenhang das Ganze an den Nagel hängt. Weil es ihm dann leichter ging, er brauchte nicht mehr zu fragen, was ist denn der Wille Gottes, könnte einfach drauf losleben. Er würde nicht mehr als Außenseiter angesehen in seiner Klasse, wenn er nicht auch irgendwelche Erlebnisse mit irgendwelchen Freunden erzählen kann vom Wochenende. Er würde, was weiß ich, in seiner Familie keine Spannungen mehr haben, wenn er morgens früher aufsteht, um die Bibel zu lesen. Er würde in seiner Firma mitlügen können, wie alle anderen es vielleicht auch tun. Er hätte viele Probleme nicht, die er jetzt hat. Vielleicht ist er auch in irgendeiner Krankheitsnot oder ausweglosen Lage und denkt, Gott hat mir nicht geholfen. Soll ich die Sache mit ihm nicht an den Nagel hängen? In dieser Lage ist dieser Prophet. Das ist nicht die einzige Stelle, wo er so etwas erzählt, wo er klagt. Es gibt noch 4 oder 5 andere Stellen in diesem langen Buch Jeremia, wo er ähnliche Klagen formuliert. Er ist in einer schwierigen Lage Prophet geworden. In seiner Jugend gab es zwar so einen religiösen Aufbruch unter diesem König Josia, 700 Jahre vor Jesus, im 7. Jahrhundert, nicht 700 Jahre. Und danach wurden dessen 3 Söhne Könige und ein Enkel. Aber seine Zeit wurde charakterisiert von Konsumdenken. Es gab eine religiöse Friedensbewegung. Viele Leute haben Alkoholprobleme. Viele sind in den Aberglauben verstrickt. Der Kapitalismus führt zur Ausbeutung. Es gibt eine feministische Theologie mit einer Himmelskönigin an der Spitze. Es gibt Kindesopfer auf der Ebene der Sexualität. Die Lüge grassiert in Religion und Wirtschaft. Wenn man nicht gesagt hätte, es war 700 Jahre vor Jesus, könnte das eigentlich aus dem Jahr 1989 stammen. Das heißt, aus dem 7. Jahrhundert war es, aber heute ist es leider immer noch so. Damit wird jemand, der Gott ernst nimmt, fast automatisch zum Außenseiter. Der Paulus schreibt es mal seinen Freunden in Philippi. Er sagt, ihr seid wie Himmelslichter mitten in einer verkehrten und verdrehten Welt. Das heißt, ihr werdet irgendwo auffallen, positiv oder auch anecken. Dieser Prophet Jeremia wurde sehr jung berufen. Gott hatte ihm gleich zu Beginn gesagt, ehe ich dich erwählte, bildete im Mutterleib, habe ich dich zum Propheten erwählt. Und dann sagte er, ich mache dich zu einer Burg, zu einer eisernen Säule, zu einer Mauer. Lauter, sehr harte, massive Formulierungen. Das heißt, du wirst es schwierig haben im Leben. Aber ich bin mit dir, deshalb wirst du nie überwältigt werden. Du wirst nie völlig auf den Boden liegen. Ich bin dieser starke Held an deiner Seite. Ja, und dann fing er an zu predigen. Er hat den Leuten erzählt, was Gott möchte und stieß auf taube Ohren. Er hat ihnen angekündigt, welche Gerichtsurteile Gott schicken wird. und stieß auf aggressive Ablehnung. Er hat symbolische Handlungen ausgeführt, hat zum Beispiel einen Tonkrug zerschmettert, hat gesagt, so wird Gott euer Volk zerschmettern in 100 Scherben, die man nicht mehr kleben kann. Und die Leute waren sauer auf ihn. Am liebsten hätten sie ein Loch geöffnet, ihn drin verschwinden lassen und einen Deckel drauf gemacht. Das war ihre Überzeugung. Man kann so einen Propheten im Alten Testament, ist auch ein kleiner Tipp für Bibellese, vergleichen mit der Stimme des Heiligen Geistes im Neuen Testament. Das heißt, so ein Prophet erfüllt eigentlich die Position, die der Heilige Geist hat. Was macht der Heilige Geist? Er verherrlicht Gott, er zeigt, was richtig ist, er deckt Fehler auf, er kündigt Konsequenzen an, er ermutigt, für Gott zu leben. Ja, wer sind wir? Sind wir nicht auch manchmal so Leute wie die Umgebung von Jeremia, die die Stimme des Heiligen Geistes gerne abschieben möchten, abdrehen, dass man sie nicht mehr hört? Wir haben uns irgendwas in den Kopf gesetzt, was wir unbedingt möchten, und dann kommt in uns so eine, ja, die Stimme des Heiligen Geistes ist immer so ein bisschen leise und gibt einem eine Überzeugung ein, dass das nicht richtig ist, was man tut. Ja, was nun? Dann bringt man diese Stimme zum Schweigen mit den guten Argumenten, die man sich zurechtlegt. Ich muss noch was dazu sagen, die Stimme des Heiligen Geistes in mir ist keine Stimme. Wer anfängt, Stimmen zu hören, der ist sicher auf einer schwierigen Ebene. Wenn ich von der Stimme des Heiligen Geistes rede, ist das mehr eine Überzeugung, die in mir hochkommt, dass ich in einer bestimmten Richtung handeln sollte. Und manchmal bringen wir diese Stimme zum Schweigen, weil sie so leise ist. Und hinterher, wenn alles schief lief, müssen wir sagen, eigentlich wusste ich ja, was richtig gewesen wäre, aber ich wollte es nicht. Dann ist es natürlich ein bisschen spät, oft zu spät. Da ist schon sehr vieles kaputt gegangen. Jeremia musste nicht nur Gottes Willen ankündigen, er hat Gericht angekündigt. Er hat gesagt, ihr werdet alle einen kostenlosen Urlaub kriegen in Babylon, ungefähr 70 Jahre lang. Das heißt, ihr werdet verschleppt werden, weil ihr diesen Frieden Gottes nicht im Herzen haben wollt. Die Leute waren begeistert darüber. Sie wollten ihn mehrfach umbringen. Das ist ja eine sehr aktive Resonanz auf eine gute Verkündigung Gottes. Bei uns geschieht gewöhnlich kaum ein Kommentar. Wer das Gericht Gottes ankündigt, ist nie beliebt. Ich las gerade ein Zitat, wer heute noch von der Hölle redet, betreibt eine barbarische Theologie. Ja, ist ja ganz ähnlich. Also man muss Leute angstfrei mit Gott in Verbindung bringen. Gerichte Gottes sollte man außer Acht lassen. Jeremia ist ein Störenfried. Sie meinen, dieser Mann stört unsere öffentliche Ordnung und Ruhe. Und an der Stelle geschieht etwas, was viele Leute tun. Sie verwechseln Ursache und Wirkung. Sie verwechseln Ursache und Wirkung. Geschieht hier an vielen Stellen. In Familien sagen die Eltern, wir streiten uns nur immer wegen dem Sohn. Streiten sich Eltern wegen dem Sohn? Nö. Selbst wenn der Sohn schwierig sein sollte, streiten die Eltern sich immer nur, weil sie sich nicht verstehen. Und der Sohn ist nur der Aufhänger dafür. Das heißt, hier wird etwas verwechselt. Die Ursache ist, dass sie sich nicht verstehen und die Auswirkung ist, dass sie sich über den Sohn streiten. Der Sohn ist da nicht die Ursache. Oder andere Leute, vielleicht kennen Sie auch solche Leute, die sagen, ich gehe nicht zum Arzt, denn der Arzt macht mich nur krank. Onkel von mir hat es auch gesagt, er ist dann gestorben mit dieser Überzeugung, weil er nicht zum Arzt ging. Das heißt, als er dann ging, war wirklich nichts mehr zu holen. Der Arzt macht ihn nicht krank, sondern der deckt nur eventuell eine vorhandene Krankheit auf. Ja, man verwechselt Ursache und Wirkung. Der Arzt ist nicht die Ursache, er deckt nur etwas auf, was vielleicht da ist. Das finde ich gut, dass Jesus uns hilft, Dinge aufzudecken und sie auch zu akzeptieren und zu klären. Die Leute dachten also, der Jeremia wäre die Ursache ihrer Unruhe. Das stimmt nicht. Die Ursache ihrer Unruhe war ihr falsches Leben. Der Jeremia gehörte mit zur Wirkung, dass er ihnen sagte, was Gott wollte, welche Auswirkungen das haben würde. Ja, und dann wäre der Jeremia gerne ein Aussteiger geworden. Viele von uns würden es ja auch gerne irgendwo mal sein, raussteigen, aus allem mal raus. Familie raus, aus was weiß ich, Gesellschaft raus, Beruf raus, vielleicht sogar aus dem Leben aussteigen. Endlich nichts mehr hören, nichts mehr sehen, Frieden haben. Er versucht auszusteigen, indem er von Gott nichts mehr redet, nichts mehr weitergibt. Und was ist die Wirkung? Er hat zwar jetzt Ruhe von seiner Umgebung, ein bisschen mehr, aber er hat keinen Frieden. Er sagt, in mir ist es wie ein brennendes Feuer. Vielleicht kennen Sie das schöne Lied. Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Hell möge es brennen, liebe Heiland dir. Was wäre denn, wenn das Feuer wirklich brennt im Innern, wenn einer ganz unruhig ist, weil Gott ihn unruhig macht, weil er ungehorsam ist? Er möchte also Aussteiger sein und es funktioniert nicht. Er hat eine solche Unruhe, eine solche innere Spannung, dass er nur eines kann, wieder zurückzukehren zu Gott und sich ihm weiter zur Verfügung zu stellen. Das möchte ich auch jedem von uns sagen, der vielleicht gerade überlegt, ob er nicht aussteigt aus dieser Sache mit Gott, auch so lebt wie die Umgebung, angepasst, endlich frei, das zu tun, was er möchte. Es kann schon sein, dass er das tut, was er möchte, aber eines wird er nie finden, inneren Frieden. Ich kenne viele Leute, die ausgestiegen sind aus der Sache mit Gott. Ich hatte nie den Eindruck, dass sie glücklich wurden dabei, sondern dass sie an vielen Bereichen ihr Leben in Frage gestellt haben, manchmal richtig zerstört haben und sie mit Gott viel ebenere Wege hätten gehen können. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer und wenn er dich ergriffen hat, dann lässt er dich nicht einfach so laufen. Er zeigt, ich bin da und ich möchte dir auch klar machen, was richtig ist, dass es Hoffnung gibt, wenn du mir vertraust. Jesus sagt mal, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das ist keine falsche Garantie, dass ich sagen kann, ich kann ja machen, was ich will, er hält mich immer fest. Oh, er lässt einen manchmal schon laufen, aber er zeigt, du gehörst zu mir und deshalb wirst du keinen Frieden finden ohne mich. Ich weiß nicht, ob Sie das Bild kennen von Paul Weber, der hat lauter so etwas rabiate Bilder gemalt. Ein Bild, wo Leute zu einem Arzt kommen, der schneidet ihnen das Rückgrat raus und dann auf der anderen Seite laufen sie mit hängendem Bauch auf allen Vieren davon. Endlich sind sie befreit von dieser aufrechten Haltung und können sich anpassen überall. Sie haben kein Rückgrat mehr. Gott sucht Leute mit Rückgrat. Er sucht nicht Angepasste, sondern Menschen, die ihm vertrauen. Was hier schlimm ist, dass dieser Jeremia feststellt, auch seine Freunde, seine Vertrauten misstrauen ihm. Seine Atmosphäre des Misstrauens. Ist es nicht manchmal so, dass gerade auch Gläubige in der eigenen Familie am meisten Konfrontation haben, am meisten Misstrauen oder in irgendeiner Partnerschaft in Frage gestellt werden? Ich hörte gerade jetzt einen Beitrag, die meisten kennen den Evangeliumsrundfunk, der sendet nicht nur in Deutsch, sondern in, ich glaube, 32 verschiedenen Sprachen, darunter auch Türkisch. Und da bekamen sie eine Zuschrift von einem jungen Türken aus der Türkei. Der hat sich sehr bedankt, dass er diese Sendung hören könnte und dass er merkte, da ist jemand, der mich lieb hat, Jesus. Aber dann haben ihm Leute sein Rundfunkgerät zerstört. Und er schrieb, ich weiß nicht, ob es Feinde waren von mir oder Freunde. Jetzt spare ich, um mir ein neues zu kaufen. Das fand ich interessant. Ich weiß nicht, ob es Feinde waren oder Freunde, die mir das Gerät zerstört haben. Das heißt, die Freunde, falls es welche waren, wollten ihn abhalten, eine in ihren Augen falsche Religion kennenzulernen. Dieses Christentum. Freunde wollen einem manchmal in vermeintlich gutem Glauben von etwas Richtigem abhalten, weil sie es nicht verstehen. Und so ging es dem Jeremia auch, selbst seine Freunde waren gegen ihn. Und das ist schon schlimm, er stand ziemlich alleine da. Dann gab es aber trotzdem einen Wendepunkt. Er erlebte nämlich, wie er hier sagt, der Herr ist mit mir wie ein furchtbarer Held. Und da wendet sich eine Not, wenn jemand entdeckt, der Herr ist mit mir. Ich bin zwar Außenseiter, aber ich bin nicht alleine. Der Herr ist mit mir. Hat Jesus hier auch gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann denkt er über seine Feinde nach, über seine Leute der Umgebung und sagt, die werden enden in ewiger Schmach. Und das möchte ich jedem sagen, der vielleicht im Moment überlegt, ob er nicht doch aussteigt, ob er abspringen soll von diesem Zug des Evangeliums. Weil er irgendwelche Leute bewundert und deren Lebensstil, gerade wenn man an junge Christen denkt, wie attraktiv ist das, mit irgendeinem Freund so zu leben wie Mann und Frau, obwohl man noch lange nicht verheiratet sein wird. Und dann möchte man seine christlichen Grundsätze über Bord werfen, um damit dabei zu sein. Unser Leben entscheidet sich vom Ende her. Überlege dir einmal, stell dir diese Leute, die du bewunderst, einmal vor, wenn sie vor Gott stehen werden in der Ewigkeit. Ob sie dann immer noch diese geehrten, geachteten, attraktiven sind oder ob es hier stimmt, was da steht, dass sie ihn einer ewigen Schmach vor Gott stehen werden. Ob die Leute, die du bewunderst oder auch fürchtest, vor Gott auch bewundert und gefürchtet sind, oder ob vielleicht der Maßstab genau umgedreht ist. Unser Leben entscheidet sich vom Ende her und am Ende steht Gott. Deshalb wäre es gut, von diesem Ziel her über sein Leben jetzt schon nachzudenken, was ich tue. Der Jeremia versteht sich als ein Mann, der Gottes Willen tut. Er ist gerecht in Gottes Augen. Er hat seine Not Gott ausgeschüttet, sein Herz geöffnet. Und das finde ich gut, wenn jemand gar nicht mehr weiter weiß im Gebet, noch nicht mal mehr weiß, worum soll ich denn bitten. Dann kann er sein Herz ausschütten vor Gott, alle Klagen erzählen, Gott sogar Vorwürfe machen, wie der Jeremia das tut. Und er wird erfahren, dass Gott ihn trotzdem liebt, dass er die Sachen anfängt zu ordnen. Jeremia siegt durch Gebet, er kommt von der Klage zum Lob. Und hier heißt es dann plötzlich, singt dem Herrn, lobpreist den Herrn, denn er hat das Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter errettet. Das finde ich gut. Er hat plötzlich doch noch Gläubige entdeckt, er singt nicht nur alleine. Da sind noch andere dabei, die mit ihm beten und singen können, sonst würde er sie ja nicht hier im Plural anreden. Er stellt fest, ich stehe nicht alleine, Gott verbindet mich mit anderen Gläubigen. Das würde ich jedem von uns wünschen, dass er gute Gemeinschaft mit anderen Gläubigen entdeckt, dass Gott ihm Aufschwung gibt und diese klare Zusage, ich bin bei dir. Ich will 3 der 4 Ermutigungen der Bibel weitergeben. Josua 1, Vers 9, habe ich dir nicht geboten, sei fest und unentwegt, so fürchte dich nicht und lass dir nicht grauen, denn ich, der Herr, bin mit dir auf allen deinen Wegen. Warum sollte man so einen Vers nicht auswendig lernen, wenn man in Not ist und ihn als Ermutigung im Gedächtnis behalten? Oder Hebräer 10, Vers 35, werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Doch Ausdauer habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tun und so die Verheißung erlangen mögt. Oder Jesaja 40, Vers 31, er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge werden müde und matt, Krieger strauchen und fallen, aber die auf den Herrn harren, empfangen immer neue Kraft, dass ihnen Schwingen wachsen wie Adlern. Ein Bild des Aufschwungs von der Klage zum Lob. Und dann schließt sein Abschnitt hier, er lobt Gott, denn er hat das Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter errettet. Das finde ich gut, das ist ein prophetisches Perfekt. Gott hat den Armen errettet. Stimmt es denn? War er denn schon errettet, als er gebetet hat? Nö, die Feinde haben immer noch geschimpft, sie haben ihn weiter verspottet, sie dachten immer noch, es wäre gut, wenn er tot wäre. Und trotzdem wusste er schon, ich bin errettet. Warum? Gott ist bei mir, der wird es gar nicht zulassen, dass ich unter die Räder komme, weil er mich lieb hat. Insofern hatte er Zuversicht und das finde ich gut, wenn mitten im Gebet aus einer Klage Zuversicht wird, sodass am Ende eines Gebetes jemand sogar Gott loben kann, obwohl die Situation sich überhaupt nicht geändert hat. Die Situation war dieselbe, aber seine Einstellung hat sich geändert. Er bekam Zuversicht, Gott bringt mich hier hindurch. Und so wurde aus dieser Niedergeschlagenheit ein Lob Gottes und die Zuversicht, dass Gott siegt. Ja, was wurde an den Nagel gehängt? Nicht die Beziehung zu Gott, sondern alles, was diese Beziehung behinderte, das hat er wieder neu an den Nagel gehängt. Seine Angst, seine Furcht, seine Sorgen, seine Vorwürfe, seine Bitterkeit, die hat er an den Nagel gehängt und die Beziehung zu Gott wurde ganz neu frei, um Gott zu loben. Deshalb wäre es gut, wenn jeder von uns vielleicht gerade auch in einer schwierigen Lage überlegt, ist es das Richtige, auszusteigen aus dieser Beziehung zu Gott? Oder ist es nicht besser, das, was diese Beziehung gefährdet, an den Nagel zu hängen, dass diese Beziehung ganz neu frei wird und vielleicht auch Gott mich persönlich von der Klage zum Lob führt, nicht weil sich die Situation schon geändert hat, sondern weil er mir Zuversicht gibt, ich komme dadurch, weil Jesus bei mir ist. Herr Jesus Christus, du weißt, mit wem du jetzt gesprochen hast und was das bedeutet für ihn. Danke für deine Liebe, die weiterführt, die Existenzerhellung gibt und die gut ist für jeden neuen Tag. Danke, dass wir mit dir auch Schwierigkeiten bewältigen können und Weisheit bekommen, das Richtige zu glauben und auch zu tun. Amen.